Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet abiler, elhamdülillah, wir haben den Ramadan, unser drittes İftar-Essen haben wir jetzt elhamdülillah erfolgreich abgeschlossen. Wir befinden uns nochmal zur Erinnerung, wir sind in unserer Verhaltensreihe. Verhaltensreihe auf Grundlage des Lebens, des segensvollen Lebens von Rasulullah alayhi salam. Deswegen würde ich jetzt gerne direkt für die, die vielleicht noch nicht da waren, das noch nicht mitgemacht haben, aus eurem Mund mal hören, weshalb wir überhaupt diese Reihe machen. Wofür machen wir diese Reihe? Ja. Sind natürlich viele Aspekte bei, aber damit wir so ein, zwei vielleicht sammeln und dann können wir inshallah gemeinsam unser heutiges Thema angehen.
Abi, und zwar, wir hatten angefangen, in der ersten Reihe ging es ja darum, dass wir über Itidal gesprochen haben. In Itidal, in dem Begriff Itidal, das ist der goldene Mittelweg, den wir einschlagen sollen. Das wird von uns erwartet. Allah Ta'ala erwartet von uns, dass wir die Mitte finden und auch entsprechend handeln. In dem Begriff Itidal steckt ein Name Allah Ta'alas, das ist Al-Adl. Al-Adl ist der Gerechte, das heißt, der mittlere Weg, der ist dann gerecht, wenn man das abwägen kann. Das heißt, wir sollen die Thematik Ifrat und Tefrit sollen wir vermeiden. Ifrat bedeutet, einer Sache mehr Wert schenken, als sie ist. Und die andere Sache, Tefrit, bedeutet, dass man einer Sache weniger Wert schätzt, als sie Wert hat. Und wir als Muslime, als Ahle Sunnat wal Jamaat, haben die Aufgabe, dass wir im Leben darauf achten, wirklich die Mitte zu finden, abzuwägen, ist es richtig oder falsch, was wir tun. Und das kann man natürlich in der Handlung, im Verhalten, was wir an den Tag legen, sehr gut sehen. Und da soll man halt drauf achten.
Allah Rasulna. Also du bist schon wirklich in die Materie reingegangen. Allah Rasulna. Aber vielleicht ganz grob. Wir machen ja diese ganze Anstrengung in dieser Reihe, dass wir unser Verhalten anpassen, ändern wollen. Vielleicht Mustafa will das sagen.
Es geht ja darum, ich sag mal so, diese Umma. Die Umma wurde ja damit gelobt, dass sie in Itidal ist, dass sie in Sirat al-Mustaqim ist. Und derjenige, der in dieser Perfektion ist, ist ja unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und wie können wir denn so werden wie er, indem wir auch hören, wie er war? Denn wenn wir nicht wissen, wer er ist, dann können wir auch nicht so sein wie er.
Genau. Und damit verknüpft, in jeder Tat, die ein Muslim vollbringt und macht, und egal was er lernt, ob er arbeiten geht oder nicht, das Ziel ist immer die Zufriedenheit von Allah. Ja? Rizailah hier, dass wir das im Hauptfokus haben. Deswegen machen wir das. Ja? Wir wollen die Zufriedenheit Allahs gewinnen. Ganz einfach gesagt. Aber wodurch? Indem wir zum Islam, zu seiner Religion, aktiv oder passiv, anfangen einzuladen. Aktives Einladen wäre ja vielleicht jetzt äußerlich, dass wir wirklich hingehen und erzählen und uns kümmern und schwitzen. Aber hier geht es jetzt viel mehr einen Schritt vorher, weil das Einladen ist nicht immer unbedingt ein aktives Einladen. Das Einladen fängt schon viel früher an, und zwar ein passives Einladen. Ja, mit deinem Zustand, was du schon den Menschen vermittelst. Ja, mit deinen Entscheidungen, die du triffst, mit deiner Anwesenheit, wo du dich aufhältst, worüber du sprichst und so weiter, ist dann ein passives Einladen zum Islam. Und dadurch erhoffen wir halt, wenn wir das jetzt anpassen und schleifen und feilen und aufbessern, dass wir in jeder Situation in unserem Leben, weil wir es richtig aktiv und passiv dann repräsentieren, Allahs Zufriedenheit gewinnen werden. Inshallah. Also, wir machen es für Allahs Zufriedenheit. Rizai Ilahi. Indem wir den Umgang mit dem Menschen lernen, ja, und so aktiv und passiv den Islam repräsentieren und dafür einladen. Jetzt sind wir, alhamdulillah, im Monat Ramadan. Und Ramadan kommt mit sehr vielen Geschenken. Haben wir im letzten Vortrag von Salman Abi auch gehört. Hat er uns einige wichtige Vorzüge, die der Monat Ramadan mit sich bringt, hat er uns genannt. Einige von denen war jetzt zum Beispiel, dass man mit wenig Taten, ja, in Anführungsstrichen wenig Taten, sehr viel Lohn und Geschenke und Hasana sammeln kann. Ja, da gab es ja die frohe Botschaft, dass jede freiwillige Tat so gewertet wird innerhalb Ramadans wie eine Pflichttat außerhalb Ramadans. Das sind unfassbare Nachrichten für uns eigentlich. Ja? Jetzt ist aber so, das der Fall, dass nur diejenigen teilhaben können von diesem Lohn, von dieser frohen Botschaft, die an erster Stelle einen stabilen Iman vorweisen können. Direkt damit verknüpft, eine stabile Itikat aufweisen können, eine stabile Glaubenslehre aufweisen können. Weil wenn da Defizite vorhanden sind, dann können wir uns den Lohn auch abschreiben. Ja. Da haben wir kein Recht darauf. Und verknüpft jetzt mit dem Iman, verknüpft mit Iman ist auch unsere Reihe. Weil Rasulullah a.s. sagt, wenn ihr wahrhaftigen Iman machen wollt, müsst ihr einander lieben. Ja? Das Verhältnis untereinander hat was mit Iman zu tun. Das Zwischenmenschliche. Wenn das nicht stabil ist, ist unser Iman nicht stabil. Keine Chance. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu den Punkten stabile Iman, stabile Itikat, für den Lohn für Ramadan, das ist natürlich auch außerhalb des Ramadans so, aber wir sind jetzt gerade im Ramadan, also können wir dieses Beispiel nehmen. Für den Lohn von Ramadan, stabile Iman, stabile Itikat, gehört auch ein stabiles Verhalten dazu. Weil stabiles Verhalten ist ein Teil von Iman. Wir haben natürlich auch eine weitere frohe Botschaft für diejenigen, die es schaffen, den Ramadan mit guten Taten beschmückt zu verbringen, ihnen wird es einfacher fallen, für das restliche Jahr diese guten Taten aufrechtzuerhalten. Und ihr Jahr dann dementsprechend zu schmücken. Wird viel einfacher fallen. Auf einmal stehst du das ganze Jahr über Tahajjud auf. So, was passiert da? Ja, du hast keine Probleme mehr, mit deine Gebete zu verrichten. Und da hoffen wir natürlich, wenn wir jetzt den weiteren Aspekt nehmen, dass wir unser Verhalten zügeln und nach der Vorlage von Rasulullah a.s. anpassen und danach leben, dass es uns auch inshallah einfacher fallen wird, im restlichen Jahr, bis zum nächsten Ramadan, wo dann wieder diese frohe Botschaft da ist, unser Verhalten stabil zu halten, inshallah. So, denn Shaitan ist angekettet. Es ist nur noch Nefs. Jetzt musst du nur gegen dein Nefs ankommen. Und wenn du das schaffst, dein Nefs gezügelt hast, irgendwie stabil zu sein, dann bist du gewaffnet gegen Shaitan. Weil er wird auch stärker zurückkommen. Er weiß, er hat einen Monat verpasst. Einen Monat muss er jetzt nachholen. Und da möge Allah uns davor bewahren, zu fallen nach Ramadan wieder. So, das soweit zum Bezug zu Ramadan, inshallah. Jetzt können wir mit unserem heutigen Thema langsam starten. Wir haben als Titel Abstand oder Nähe. Abstand oder Nähe. Also wir werden uns heute mit einem interessanten Thema beschäftigen, was abzuleiten ist auch von unserem Vorthema, dem Fundament, was Imam Rashid aber auch genannt hat, Itidal. Und zwar geht es um den angemessenen Abstand. Wir werden erfahren, wo dieser angemessene Abstand anzuwenden ist, wo er aufzufinden ist, was damit wirklich gemeint ist. Ja? Im Türkischen wird der angemessene Abstand wird übersetzt mit Makul Mesafe. Makul. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Abständen. Einmal Makul und Mahsus. Da zu den jeweiligen Definitionen. Makul kommt von dem Wortstamm, ne, Akel, von der Vernunft, vom Verstand. Also ein vernünftiger Abstand. Und Mahsus kommt von Hissiyat, Hiss. Also ein Abstand, der von deinen Gefühlen festgelegt wurde. Da gibt es jetzt aber ein unfassbares Grundprinzip, was wir immer vor Augen halten müssten eigentlich. Ja, weil wir sehr schnell in solche Verhaltensmuster vielleicht fallen können. Und zwar, alle Angelegenheiten, ja, die entweder aus Nefs oder emotional angegangen werden, die enden in Enttäuschung. Alle. ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir nicht mehr emotional irgendwas machen oder so? Nein, Emotionen spielen natürlich immer eine Rolle. Ja, dass man aus Liebe handelt, dass man vielleicht dann seine Distanz braucht, dass man ein bisschen Abstand halten muss. Ja, genau das heutige Thema. Aber es muss vernünftig fungieren. Diese Abstände müssen verständlich auch sein, auch für den Gegenüber, dass er dann auch versteht, weshalb jetzt ein Abstand notwendig ist. Wenn man diesen Abstand, ja, makul hält, vernünftig hält, kann man das gleichsetzen mit gesunden Beziehungen und gesunder Kommunikation. Weil der Abstand ist nicht nur ein äußerlicher Abstand, dass man weit weg jetzt sitzt, dass man vielleicht nicht mehr spricht äußerlich. Es ist auch ein innerlicher Abstand. Ja, wir werden erfahren gleich, wo ein innerlicher Abstand notwendig ist, wo ein äußerlicher Abstand notwendig ist, wo vielleicht beides notwendig ist. Ja. Aber Abstand heißt ja nicht immer eine weite Entfernung. Ne? Das ist auch ein Abstand. Ja, das ist dann vielleicht eine kleinere Distanz, ein kleinerer Abstand. Deswegen, Nähe ist auch Abstand. Ja, Nähe ist auch Abstand. Jetzt haben wir in unserem Titel aber den zweiten Part, Nähe oder Abstand, die Brille der Klarheit. Dazu würde ich gerne ein Beispiel geben, damit das einleuchtender wird, was alles mit einem angemessenen Abstand zu erreichen ist. Und zwar nehmen wir die Tasse. Jetzt haben wir hier eine Schrift drauf. Ja, Hubhane. Wenn der Abstand jetzt so weit wäre, dass der jetzt beispielsweise 1 Kilometer weiter weg wäre von mir, ich könnte diese Schrift nicht mehr lesen. Genauso wenig, wenn er so nah zu mir ist. Diese Schrift ist nicht mehr zu lesen. Und genau wie bei dieser Schrift ist es bei jeder Angelegenheit so. Wenn uns ein Unheil trifft und unser Abstand zu diesem Unheil passt nicht, wir haben keinen angemessenen Abstand, wir werden keine Lehren daraus ziehen können. Wir werden in einem Loch fallen. Aus diesem Loch wieder zurückzukommen, wird dann noch schwieriger sein, weil du ja keine Grundlage hast, worauf du deine Leiter, ja, aus diesem Loch erbauen kannst. Du wirst keine Menschen mehr lesen können. Du wirst nicht mehr die Qualität, die Fähigkeiten, die Vorzüge von deinem Umfeld, von deinen Freunden, von deinen Brüdern erkennen. Keine Chance, weil du sie nicht mehr lesen kannst. Ja, häufig ist das dann der Fall, dass man gar keine Bindung zu seinen Brüdern hat, keine Muhabbet aufbauen kann. Und auf einmal siehst du keine Vorzüge mehr, siehst nur noch die schlechten Sachen. Oder du bist so nah zu ihm, dass du seine Fehler nicht mehr erkennst. Ja, und dann alles versuchst, gut zu reden. Da muss man wirklich darauf aufpassen, dass der Abstand vernünftig gemacht ist, nicht emotional. Genau. Mit dem angemessenen Abstand kommen jetzt richtig schöne Sachen mit sich. Ja? Wenn dieser Abstand vernünftig ist, dann wird von beiden Seiten, ja, von mir und von dem Gegenüber von mir, werden die Rechte beschützt. Die Rechte. Was für Rechte hat man denn? Man hat Recht auf Privatsphäre zum Beispiel. Man hat Recht, mal traurig zu sein. Man hat Recht, mal Ruhe zu verlangen. Man muss nicht immer hier der Soziale oder der Freundliche und Glückliche sein. Ja, man hat auch mal das Recht, vielleicht in Trauer zu sein. Und dieses Recht gibt man einem, wenn man emotional vielleicht nah ist zu ihm, aber deswegen körperlich vielleicht etwas Distanz halten muss, ja, um sein Recht einfach zu schützen. Keiner wird, ein weiterer Vorteil, keiner wird benachteiligt, ja, bezüglich Liebe, Freude oder Begeisterung. Ja, stellt euch doch mal ein Umfeld vor und Alhamdulillah, wir haben etwas Unfassbares hier mit der Zeit auch aufbauen können, ja, weil wir diese Dars immer wieder machen und wiederholen und diese kleinen Unterrichte machen. Jetzt stellt euch vor, ein Bruder kommt aus irgendeinem Grund, kommt er einen Monat nicht. Und dann kommt er wieder. Er wird sich freuen, als wäre Iftara. Diese Durst nach deinem Bruder, diese Hunger nach dieser Muhabbet, es ist unfassbar. Weil die Begeisterung lebendig ist. Ja, das hat jeder von uns. Auch wenn einer dreimal die Woche kommt. Auf einmal kann er nur noch zweimal kommen und dieser Durst steigt enorm. Enorm, weil diese Muhabbet untereinander, diese Dings, dieser Abstand bewahrt wird. Ja, wenn es jetzt nicht bewahrt werden sollte, auf einmal bist du komplett ineinander die ganze Zeit 24/7, dann braucht man Abstand. Also ich glaube, da kann jeder, der mal im Urlaub war mit einer kleinen Truppe, danach sagen, so, okay, jetzt will ich dich 2 Wochen nicht sehen. Ja, weil da vielleicht Grenzen dann nicht eingehalten werden. Aber ein vernünftiger Abstand bringt das mit sich. Niemand wird dann in so einem Verhältnis überheblich. Jeder kennt seine Grenzen. Jeder weiß, mit wem er zu sprechen, worüber er sprechen kann, mit wem er sprechen soll. Und so. Die Grenzen sind klar. Herkes hat die Nibilü. Und das ist was unfassbar Schönes. Unfassbar Schönes. Jetzt gibt es aber eine Aussage, da würde ich gerne mal eure Meinung zuhören. Ja? Und zwar, dass zu viel Muhabbet zu schnellen Trennungen führen kann. Ja? Das, stellt euch das jetzt als These vor. Zu viel Muhabbet führt zu schnellen Trennungen. Was sagt ihr dazu? Stimmt das? Wenn ja, warum? Stimmt das nicht? Was glaubt ihr? Zu viel Muhabbet führt zu schnellen Trennungen.
Also wenn das Gefühl von viel Muhabbet auch zu einer Mahsus-Messa verwirrt, also ich habe sehr viel Liebe zu der Person, dann habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle und möchte die ganze Zeit mit der Person sein. Ich lerne die Person nicht gut genug kennen, damit ich überhaupt weiß, über welche Themen ich mit dieser Person reden kann oder was ich nicht ansprechen sollte. Wir gehen zu weit bei Späßen vielleicht und ich kenne ihn noch nicht gut genug, wo ich Stopp machen muss, über Personen reden, wo man nicht reden sollte. Und wenn das so mein Gefühl auch zu meiner Tat wird, dann kann sehr schnell sein, dass man Best Friends ist für 2 Wochen und dann nicht mehr redet miteinander für 2 Jahre. Aber vielleicht andersrum, wenn wir das, was inshallah jetzt noch kommt, umsetzen vom viel Mohabbet, aber ich zügel mein Verhalten dann mit einer Makul Mesafe, dass das der Schutz sein kann. Aber ansonsten würde ich schon zustimmen mit der Aussage.
Okay. Aber im Handwerk heißt es ja, nach Fest kommt ab. Und das ist genau das, was Selman habe gerade gesagt hat. Manchmal, wir haben ja auch das Beispiel hier des Teppichklopfers. Das heißt, wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der ständig immer nur die Schwächen oder ausbaufähigen Seiten eines Bruders sehe und immer nur aufmerksam mache, hey, das kannst du verbessern, aus Liebe das mache, dann werde ich in den Augen dieses Bruders immer nur als derjenige betrachtet werden, ja, der zeigt mir immer nur meine Fehler auf, möchte, dass es mir besser geht, ja, aber irgendwann nervt das. Also geht man da auch mit hohem Bogen an dieser Person vorbei. Also muss man auch da wieder seine Grenzen einhalten, also seine eigenen Grenzen einhalten und die Grenzen des anderen einhalten und sagen, okay, ist das in diesem Moment überhaupt meine Aufgabe, das zu machen? Ja. Und zu viel Muhabbet führt auch genau dazu, dass man einen überdeckt, wie so eine riesengroße Decke, und dann kriegt er keine Luft mehr. Und das macht auch keinen Spaß, wenn die Luft zum Atmen fehlt. Deswegen stimme ich dieser These auch zu. Zu viel ist nicht gut.
Nochmal Mustafa, Vater.
Man könnte das jetzt eigentlich auch mit der Biologie vergleichen, wenn man Zucker zu sich nimmt. Zucker an sich, dann hast du sehr viel Energie, aber wenn in einer kurzen Zeit und wenn der Zuckerspiegel abfällt, bist du wieder sehr, sehr schlapp. Und das passt ja auch zu der These, zu viel Muhabbet bringt sofort eine hohe Trennung, sofort eine Trennung. Dass man sozusagen seine ganze Energie sofort verbraucht, dann hat man aber auch gar keine Energie mehr für sich selber.
Bana getirmedin de canlar. Zu viel Muhabbet führt dazu, dass man nicht mehr mit dem Verstand vielleicht agiert und deswegen unkontrolliert handelt. Çok güzel örnek vardı ya. Abi, vallahi çok yok. Nein, nein, das nicht. Oldu Allah'ın meselesi. Çok güzel bir örnek. Gelirim abi, sattırma
var. Also ich wollte was Ähnliches sagen wie Vater Abel. Vielleicht ist das das Beispiel, was er sagen wollte. Und zwar, wie er auch meinte, dass Muhabbet führen kann, dass man so aus Emotionen handelt und dass man das nicht richtig macht. Und mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, als Beispiel, du bist mit einem Kollegen und ihr habt so viel Mohabbet und so, und dann sagt er so, und er muss aber morgen arbeiten, als Beispiel, und er sagt so, weißt du was, ich schieb einen Kranken. So, aber dann geht er hackt in seinen Chef rein und so alles, so, aber hat das aus Mohabbet gemacht, so, ist auch nicht richtig.
Genau, das heißt, wenn die Mohabbet in einer Schiene vielleicht zu viel wird, dann leidet sie woanders. Ja, aber da darf man nicht vergessen, dass unser ganzes Umfeld Hack auf uns hat, Rechte auf uns hat. Wallahi. Ja. Sollen wir weitermachen, warten?
Wallahi, çok güzel bir denkti ya. Subhanallah ya. Ah, jetzt. Das zu viel Mohabbet führt dazu, dass wenn du den die ganze Zeit so die Zeit mit ihm verbringen möchtest, die ganze Zeit bei ihm sein möchtest, aber er jetzt zum Beispiel am nächsten Tag sich mal mit einem anderen Freund trifft und dich vielleicht nicht ruft, kann das für dich ein Trauma sogar auslösen. Eine andere Sache, zu viel Mohabbet kann auch manchmal dazu führen, unkontrolliertes Mohabbet, sage ich mal jetzt auch, dass man manchmal private Themen auch ansprechen möchte, die der Gegenüber vielleicht nicht haben möchte, sei es familiär oder was auch immer. Das, diese gute Örneck war eigentlich das mit dem Freund. Ja. Eines Tages trifft er sich mit dem Freund, du bist nicht dabei. Das war das gute Örneck.
Das wird auch gleich kommen. Also, ihr habt wirklich schon sehr viele Aspekte genannt, weil ein Bereich, wo der angemessene Abstand sein muss, wo es ohne nicht geht, ist in der Brüderlichkeit. Ja, ich gebe jetzt uns als Fallbeispiel, wenn wir das bei uns nicht aufrecht halten können, so einen vernünftigen Abstand, dann geht die Gemeinde unter. Ja, und dazu wurden jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt. Deswegen können wir die These vielleicht ein bisschen umformulieren. Nicht unbedingt nur zu viel Mohabbet, sondern Mohabbet oder Liebe ohne angemessenen Abstand. Ja, sondern ein Abstand, was emotional ist, ein Mahsus-Abstand, das führt zu schnellen Trennungen. Ansonsten Mohabbet, ja, ein angemessener, viel Mohabbet ist mit Abstand. Ja, verstehst du? Deswegen muss man das immer vor Augen halten. Jetzt schauen wir mal, welche Lehren wir aus dem Koran ziehen können. Weil Allah Ta'ala hat natürlich auch für uns Grenzen gesetzt. Ja, Itidal ist eine Grenze. Ja, das ist immer das Hauptthema, worunter sich jetzt zum Beispiel das mit dem Thema mit angemessenem Abstand sich unterkategorisiert. Im Koran werden diese Stellen immer mit Hududullah bezeichnet. Ja, das sind ungefähr 15 Stellen im Koran. Heißt so viel wie die Grenze oder das Maßstab, was festgelegt wurde von Allah Ta'ala. Ja? Jetzt nehmen wir uns nur, fünf unterschiedliche Stellen sind das, nur die Lehren, die wir daraus ziehen. Ja, das gibt uns schon ein unfassbares Maßstab, was für einen Abstand wir wem gegenüber oder welchen Gruppen gegenüber halten müssen. Beispiel Nummer 1, Fall Nummer 1 ist in Ali Imran Sura, Vers 30. Da ist eine Lehre daraus zu ziehen, dass wir einen großen Abstand, ganz wichtig, einen großen Abstand zu schändlichen Taten halten müssen, zu Sünden halten müssen, zu Lästereien halten müssen, da wo die ganze Zeit, ne, Dedikodo gemacht wird und Dünyavi, nur Dünya gemacht wird und einen großen Abstand vor so etwas. Ja, da nochmal, ne, mit dem Hintergedanken, Itidal. Itidal, Ifrat Tefrit, einer Sache zu viel Wert geben, zu wenig Wert geben. Itidal, genau seinen Hack geben. Und in dem Fall zu den Sünden einen großen Abstand zu halten, ist dieser Sache das Hack zu geben. Ja, Itidal ist nicht unbedingt immer nur eine Mitte. Ja, es sind drei unterschiedliche Spektren, wo man sich aufhält. Ja, die Mitte kann mal wirklich die Mitte sein oder sehr nah zu Ifrat sein, sehr nah zu Tefrit sein. Aber das ist die Kunst daran. Ja, das ist das, was für einen Maßstab gelegt wurde, wie es danach Rasulullah a.s. umgesetzt hat. Ja, deswegen ist dieser Input von Rasulullah a.s., dass wir sein Leben uns wirklich hinsetzen und lernen, enorm wichtig. Fall Nummer 2, Sure Furqan, Vers 63. Haltet diesmal Abstand. Ja, Abstand zu den Ignoranten und Unwissenden, zu den Jahils. Ein Abstand halten. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, Allah muhafaza, gehen wir ins Verderben. Surah Nahl, Vers 36, drittes Beispiel. Haltet Abstand zu den falschen Göttern. Ganz interessant. Abstand zu falschen Göttern halten. Und haltet Abstand zu denen, die in der Anbetung anderer Götter ihre Grenzen überschritten haben. Was für ein Beispiel. Abstand zu falschen Göttern halten. Ja, heutzutage gibt es ja nicht mehr die klassischen hier Putz und so, sondern wir haben ganz, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, wo wir vielleicht unbewusst, sondern mit unserem Zustand agieren, als wäre das ein Gott. Als würden wir dieses Etwas anbeten. Es kann dein Meister sein. Es kann deine Familie sein. Dein Kind kann es sogar sein. Ja? Dein Kind kann zu deinem Gott werden. Das Geld, wonach wir uns tagtäglich uns vom Schlaf wegrauben, das kann zu deinem Gott werden. Und wir müssen einen Abstand zu diesen falschen Göttern halten. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein äußerlicher Abstand. Ja, manchmal sagt man, ey, ich kann aber nicht, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, wir müssen ja uns mit diesen Thematiken, mit diesen Leuten befassen. Ja, aber innerlich gibt es ja noch einen Abstand. Ja, dass man sagt, ja Rabbi, ich mache diese Tat, weil du das auch von mir verlangst, aber in einem Maß. In einem Maß. Ich lasse diese Sachen nicht in mein Herzen rein. Ja? Es muss als Werkzeug gesehen werden und nicht als, als das Ziel, als die Anbetung quasi. Das nächste, Sure Nisa, Vers 140. Haltet Abstand zu denen, ganz wichtiger Punkt, Abstand zu denen, die die Wahrheit leugnen und die sich über die Wahrheit lustig machen. Dazu werde ich gleich noch mal einen extra Abschnitt machen, extra vorbereitet, weil es ein so großes, so unfassbar wichtiges Thema ist, was uns immer wieder wegfällt. Ja, das, wir schaffen es einfach nicht, dass wir das vor Augen halten. Deswegen der Abstand zu denen, die die Wahrheit leugnen und sich über die Wahrheit lustig machen. Dazu werden wir gleich inshallah mehr erfahren. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 5, ist wieder in Sure Nisa, diesmal Vers 63. Selbsterklärend, haltet Abstand zu den Heuchlern, zu den Münafiks. Ganz selbsterklärend, Jan. So. Deswegen, angemessener Abstand bedeutet, ne, hat Dinibilbek, haben wir gesagt, jeder soll, muss seine Grenzen kennen. Es bedeutet Respekt, ja. Es bedeutet Liebe, es bedeutet Treue, Sicherheit, du bist von mir sicher, mein Geheimnis ist sicher und so weiter. Und es ist auch Test. Kommt er jetzt mit diesem Abstand klar? Der muss bewahrt werden. Vielleicht will er in dieser Zeit für 2 Wochen jetzt übertriebenste Mohabbet machen, aber ich muss morgen früh arbeiten. Es ist ein Test, Test für die Bruderschaft, Test für jedes Verhältnis, was wir haben. So, jetzt haben wir ein paar Bereiche, wo ein angemessener Abstand notwendig ist, aufzuweisen ist. Wo wir gewisse Abstände halten müssen, innerliche und äußerliche. Zu den ersten haben wir gerade schon viele Beispiele gehört. Deswegen werde ich nicht allzu sehr ins Detail da eingehen, sondern vielleicht 1-2 Tipps mitgeben, wie man seinen aktuellen Abstand da testen kann. Und zwar ist das der Abstand unter uns Brüdern. Innerhalb der Gemeinde, in einem engen Umfeld, wo wir fast tagtäglich miteinander agieren. Ja. Dazu sind 4 Fragen, die wir uns alle für uns selber stellen können, um unsere Situation, unseren Abstand vernünftig einschätzen zu können und nach Bedarf ändern müssen. Frage Nummer 1, was habe ich denn für ein Verhältnis zu diesem Bruder? Ja, wir können jetzt alle uns einen Fall aussuchen, wo wir vielleicht merken, dass es da ein bisschen schwieriger ist, da einen Abstand zu halten. Aber Frage Nummer 1 ist, was für ein Verhältnis habe ich überhaupt zu diesem Bruder? Ist es denn wirklich ein richtig Samimi-Verhältnis? Oder ist es ein, er ist mein Bruder, aber wir müssen nicht jeden Tag 24/7 zusammen sein, Verhältnis? Frage Nummer 2, kenne ich überhaupt meine Brüder? Ja, wie viel Zeit habe ich denn mit ihnen verbracht? Vielleicht muss ich ja wirklich häufiger da sein, mich wirklich mal mit ihnen hinsetzen, mir ihre Geschichten anhören. Frage Nummer 3, auch ganz, ganz wichtig. Ist es in eine Phase, in der ich gerade bin, oder ist es mittlerweile ein fester Bestandteil in meinem Leben? Weil beides sind unterschiedlich zu beurteilen. Ja, wenn es nur eine Phase ist, Bruderherz, nimm viel Mohabbet mit, so wie du kannst, das wirst du brauchen im Rest deines Lebens. Aber wenn es wirklich ein Teil schon deines Lebens ist, dann willst du auch, dass das ein Teil bleibt. Ja, und nicht nach 2 Wochen Ende und dann suchst du dir neue Freunde. Und Frage Nummer 4. Wie gut komme ich mit meinen Brüdern zurecht und wie gut kommen sie mit mir zurecht? Das ist ein Punkt, wo jeder eigentlich anfangen kann, mit sich selber zu arbeiten. Weil man ist nicht, also wir sind keine Sahabe. Wir sind keine vollkommenen Menschen. Wir haben alle unsere Baustellen. Und wenn jetzt Baustelle gegen Baustelle irgendwie Verhältnisse aufbauen müssen, da werden Probleme sein. Ja? Und da werden wir ganz klar sehen, dass wir vielleicht den Abstand zu manchen Brüdern nicht richtig haben. Ja, vielleicht ist er viel zu weit und wir verbringen einfach gar keine Kraft, gar keine Zeit, gar keine Anstrengung in diese Richtung, diesen Bruder vielleicht kennenzulernen. Und es baut sich gar keine Mohabbet deswegen auf. Oder wir sind so eng mit einem Kreis und dieser Kreis ist vielleicht dabei, sich in eine schlechte Richtung zu entwickeln und wir merken es gar nicht. Ja. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit der Abstand zum Thema Vertrauen. Samimiert, auf einmal willst du ihm die intimsten Sachen erzählen. Ihr kennt euch seit 2 Wochen. Also, Bismillah, ja, ne? Bisschen eins nach dem anderen. Wir wollen doch ein Verhältnis für Ahiret aufbauen und nicht etwas, wo wir uns nächste Woche nicht mehr in die Augen gucken können. Ja? Oder ein anderes Thema. Lügen. Lügen unter Brüdern. Nicht nur, ich lüge dich an, sondern du rufst deinen Bruder an. Assalamu alaikum, alaikum salam. Neredesin. Was ist, wenn er bei einem Bruder gerade ist, wo du nicht eingeladen wurdest und er jetzt nicht sagen kann, dass er da ist? Jetzt muss er lügen. Weil du fragst Neredesin, sana, ne? Ist doch ganz leicht, es juckt dich einfach nicht. Frag doch Müsait Misin, nicht Nerdisin, Napiusum. Als würden wir so Abrechnungen machen, verstehst du? Und das sind Sachen, die uns vielleicht nicht mehr auffallen, weil das so gängige Sachen sind. Nerdisin, Napiusum, was machst du, wie geht's dir, mit wem bist du gerade? Aber da werden die Grenzen nicht eingehalten. Indem diese Grenze nicht eingehalten wird, bringen wir unseren Bruder in die Lage, dass er eine Sünde begegnen muss. Er muss lügen, um dir nicht das Herz zu brechen, um eine weitere Sünde einzugehen. Verstehst du? Lügen. Ja, dazu noch ein ganz wichtiger Punkt, weil es kann sein, dass manche diese Sache missverstehen, noch nicht ganz verstanden haben, oder vielleicht auch nicht mehr verstehen möchten, sondern einfach in dem Wissensstand weiterbleiben wollen und schauen, wie es sich entwickelt. Aber der Fall, dass ein Bruder dir versucht zu schmeicheln, mit Lügen, mit Sachen, die nicht vorhanden sind bei dir. Entweder will er deinen Untergang sehen, indem du denkst, dass du jetzt Teil von dir hast, oder er versucht sich mit dieser Fake-Muhabbet Vorteile zu schaffen. Boah, hoffentlich mag er mich dann noch mehr, so, dann kann ich noch mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber den Schaden, den er da seinem Bruder zufügt oder generell der Gemeinde zufügt, ist unfassbar. Weil wenn einer mit Fake-Komplimenten schmeicheln kann, dann kann man auch davon ausgehen, dass er mit Fake-Anspielungen auf schlechte Sachen neben anderen, wo du nicht da bist, schlecht über dich reden kann. Ganz einfach. Weil nichts ist auf Samimiyat basierend dar. Es sind nur Lügen. Nur Lügen, die bringen niemandem etwas. Das sind keine Sachen, die langwidrig irgendwie eine Zukunft haben. Es bleiben nur Lügen, leere Aspekte. Deswegen, es gibt ja auch die Fälle, dass wenn Gemeinden jetzt gepusht werden, man spricht von seinem Scheich in den höchsten Tönen, man gibt ihnen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten, die nicht da sind. Warum macht man das? Weil man nicht von der Sache überzeugt ist. Man versucht, sich selber Sachen einzureden, damit man seinen Glauben, seine Ethik hat dieser Sache stärkt, was absoluter Schwachsinn ist. So etwas gibt es nicht. Entweder, wenn du schon deinem Bruder schmeicheln möchtest, was bei uns sogar schon verwerflich ist, ja, Lob ist bei uns schon verwerflich, so sensibel versuchen wir an diese Sache ranzugehen, aber wenn du ihm doch schon schmeicheln möchtest, warum lügen wir da? Warum versuchen wir dann, oder ist das etwa eine Sache, um den Bruder in noch größere Verlegenheit zu bringen, weil er doch weiß, was für einer Situation er selber ist. Und dann fühlt man sich noch schlechter, weil man denkt, ey, was für eine Erwartungshaltung ist denn da? Ich komme ja dann niemandem und nichts mehr nach. Ich werde niemandem mehr gerecht. Und dann fällt man in ein noch tieferes Loch. Deswegen, wenn wir schmeicheln wollen, wenn wir kritisieren wollen, dann bitte mit Wahrheit, mit Samimiyat, nicht Sachen, die ausgedacht wurden, um irgendwie einen Bruder, seinen Muhabbet irgendwie größer zu sich selber zu machen oder was auch immer. So, das musste einmal gesagt werden, das zu dem Abstand unter den Brüdern. Jetzt haben wir aber auch einen Abstand zu halten zu unserem Restumfeld, zur Familie, zum Bekanntenkreis, zur Arbeit und so weiter. Da gibt es natürlich wieder wichtige Erkenntnisse drin, denn Rasulullah alaihi salam sagt, wer sich seinen Verwandten zuwendet, dem wendet sich Allah Ta'ala zu. Das heißt, wir dürfen erstmal, wenn wir einen Abstand halten, nicht komplett abschotten und die Verbindung trennen, sondern weiterhin politisch vielleicht ein bisschen an diese Sache rangehen. Ja, jetzt sind wieder drei, vier Aspekte, die wir gerne abhandeln können. Und zwar ist der erste Punkt Verschwendung. Verschwendung, verschwendetes Potenzial. Manche haben vielleicht eine große Familie. Eine große Familie, viele Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und so weiter. Manche haben vielleicht viele Geschwister, lebende Eltern. Ja, diesen Luxus hat ja nicht jeder. Und so etwas zu haben, bringt so viele Vorzüge mit sich. So eine Bereicherung für einen Menschen selber, wenn man da es nicht schafft, das Verhältnis aufrechtzuhalten, verliert man Welten, ja. Man verliert Welten. Man hätte so viel Zugang zu so viel Wissen, zu so viel Erfahrung innerhalb nur der Familie, aber weil er eine Sache vielleicht Unpassendes gesagt hat, streichen wir sie aus unserem Leben. Weil er zu einer Sache nicht mitgekommen ist, streichen wir sie aus unserem Leben. Als hätten wir Menschenluxus. Ja, wir versuchen Menschen zu gewinnen. Ja? Wir haben keinen Luxus. Jeder muss gewonnen werden, irgendwie. Das kann sich keiner leisten, für Kleinigkeiten Menschen aus seinem Leben zu streichen. Und das führt dann, hat mir gerade das Beispiel, dann bist du mit denen. Eine wird gesagt, oh nee, gar keine Chance, ich komme mit dieser Gruppe nicht klar, ich suche mir einen anderes Kreis. Dann bist du bei denen 2 Wochen, versuchst mit deiner übertriebenen Muhabbet, die irgendwas aufzubauen, passt auch nicht, die kommen mit deiner nicht klar, du kommst mit denen nicht klar, es geht weiter. Auf einmal bist du überall, aber nirgendwo. Du bist am Ende des Tages, abends im Bett bist du alleine, fertig. Und du fühlst keine Zugehörigkeit, weil du den Abstand emotional, äußerlich und innerlich nicht halten konntest. Machen wir einen draus. Ein Fallbeispiel von einer Person, die ihr Leben mit Menschen, sich um Menschen kümmern, verbracht hat. Eine sehr soziale, extrovertierte Person, stellt euch vor. Jahrelang, wie gesagt, um Menschen gekümmert, die Probleme sich angehört, für sie Hizmet gemacht, immer auf Achse gewesen. Und mit der Zeit, mit den Jahren, geht auch ihre Energie ein bisschen zurück. Sie kommen nicht mehr die ganzen Sachen nach. Die Enttäuschungen steigen, ja, die ganzen Geschichten, die sie erzählen könnten. Und es endet damit, dass man sagt, nee, ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Oder die Aussage, ich hasse Menschen, ja, haben vielleicht viele schon gehört, ich hasse Menschen. Gib mir eine Waldhütte und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Diese Vorstellungen von Leben hat man dann. Ja, eine Märchenwelt erschafft man sich. Man will schon sein Jannat in der Dunya haben. Ja, als wäre Dunya-Prüfung schon fertig für sich und sie sagen, wir warten jetzt nur noch auf Ahiret, wir machen gar nichts mehr. Woran liegt das? Es wird kein Abstand gehalten. Kein angemessener Abstand. Angemessener Abstand würde nämlich heißen, selbst mit 90 Jahren Hijret zu machen. 90 Jahren versuchen noch Herzen zu erobern, noch aktiver zu sein als je. Und wir sind mit 30 tot. Mit 40 können wir nicht mehr. Weil wir es nicht schaffen, diese Abstände zu halten. Ja, vielleicht hören manche das zum ersten Mal in ihrem Leben, dass Abstände notwendig sind, Grenzen notwendig sind. Ja.
Brüder. Ich habe gestern oder vorgestern oder vielleicht auch heute einen Text gelesen, da geht es darum, dass eine Frau zu einer anderen Frau sagt, ich sehe dich ja nie beten. Dann sagt die Frau, ja, ich bete ja nicht für dich, ich bete für Allah. Wenn ich wollte, dass du das siehst, dann würde ich ja für dich beten, will ich gar nicht. Also die verlieren das Ziel aus den Augen. Ja. Wir haben ja gesagt, Emri Ilahir führt zu Rizahi Ilahir und das führt dann zu einer großen Enttäuschung. Das ist mir gerade eingefallen, als du das ja so gerade berichtet hast.
Also ich merke gerade, es zieht sich ein bisschen. Vielleicht, schau mal. Ja, nee, es geht. Ich versuche ein bisschen schneller durchzukommen, damit sich das nicht allzu sehr weiterzieht. Aber noch ein weiterer Punkt. Und zwar, jetzt wenn wir einen Abstand innerhalb der Familie, in einem Umfeld, im Umkreis halten müssen, es läuft ja nicht immer gut. Jetzt kann es mal dazu kommen, dass man sich streitet. Fall eines Streits oder in einer Familie, Familiensituation, Fall einer Scheidung. Wie sind denn da dann die Grenzen zu halten? Im Fall eines Streits, was hast du gesagt? Warte, was ich mit dir mache. Fall einer Scheidung so, du hast mir mein Leben auseinandergenommen, ich werde dir alles heimzahlen, noch schlimmer machen. Und dann gibt es immer die Experten im Umfeld, die einen da dann auch noch Tipps und Tricks geben. Oder wenn ich will, ja, mach so, die haben auch nur so gemacht, nutzt das auch gegen die aus. Aber, ne, Schariat kaldı, Allah kaldı, Islam kaldı, verstehst du? Auf einmal, jeder flippt aus, jeder sieht nur noch rot, so, jeder will Blut. Und das ist kein Abstand. Das ist überhaupt kein Abstand. Nerde edeb, wo ist edeb, wo ist ahlak? Nichts mehr bleibt. Es werden die intimsten Sachen dann auf einmal preisgegeben. Also überleg mal, ja, ist da denn gar kein Wert, die ganzen Jahre, die verbracht wurden, auf einmal 20 Jahre Ehe weg und man macht alles Dings öffentlich. Keine Privatsphäre mehr. Wie kann man... Und stell dir vor, man ist vielleicht Bruderschaft. Wie willst du ihm noch in die Augen gucken, ja? Ihr müsst zusammen noch beten, ha? So ein Ding. Wie soll das funktionieren? Also sogar im Fall eines Streits, wenn Sachen mies laufen, diese Sachen haben Edeb und Achlak gerne. Alles muss anständig laufen. Wenn eine Sache nicht läuft, dann muss man das wie ein Mann anschauen und das dann aus der Welt schaffen. Und nicht hinterrücks, wie andere Gruppierungen dann anfangen zu handeln, ja? Den nächsten Punkt gehe ich ein bisschen schneller durch. Ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber wichtig zu nennen. Und zwar geht es um Abstand zu Masiva. Was war denn Masiva?
Also alles außer Allah.
Genau. Alles, was nicht Allah ist, was nicht mit Allah zu tun hat, Masiva. Genau. Und da müssen wir jetzt einen Abstand zu pflegen. Was damit gemeint ist, denke ich, weiß jeder. Ja, das sind Sachen, die keinen Mehrwert mit sich bringen. Einfach Zeitverschwendung. Vor allem im Ramadan sind diese Sachen halt absolut zu vermeiden. Und wenn sie zu konsumieren sind, dann bitte im Rahmen und bitte konsumieren und nicht konsumiert werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass man auseinandergenommen wird und nachts um vier immer noch runterscrollt. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Abstand zum Wissen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wissen. Und damit meine ich nicht inneres und äußeres Wissen, sondern gutes Wissen und schlechtes Wissen. Wir sprechen jetzt erstmal über das Schlechte, damit wir das aus der Welt schaffen und einen ganz großen Abstand davor haben. Und dann gucken wir mal, was mit dem guten Wissen eigentlich ist. Also Sunna von Rasulullah a.s. ist es, keine Fragen zu stellen, von denen wir wissen, dass die Antwort uns schaden würde. Von denen wir wissen, dass die Antwort uns kränken würde. Solche Fragen sollen wir nicht stellen. Das ist eine Welt von Informationen, wo Rasulullah a.s. sagt, halt diese Tür zu. Geh da gar nicht rein. Lass deine innere Alam in Zufriedenheit. Weil wenn du diese Information kriegst, geh ich mich aus. Hätte nicht sein müssen. Muss nicht sein. Mit schlechtem Wissen ist dann halt beispielsweise diese Lästereien. Nicht nur Lästereien zu machen, sondern auch zuzuhören. Auch in Ortschaften zu sein, wo gelästert wird. Es ist eine unfassbare Krankheit. Unfassbare Krankheit. Auch dieses Merak danach. Ja, diese Neugier nach so etwas. Zum Beispiel, wie war das? Ja, ein Bruder heiratet von dir. Dann fragst du so, wie heißt sie denn? Salanelo? Wallah. So, was macht sie, Falan? Hast du Bild? Oh, verstehst du? Hani, da sind keine Grenzen mehr anscheinend. Da sind gar keine Grenzen mehr. Und das ist, da ist kein Scham, verstehst du? Rasulullah sagt, Al-Haya'u min al-Iman. Der Scham kommt vom Iman. Und wenn wir das doch nicht mehr haben, was heißt das denn? Wenn du keinen Scham vorzuweisen hast, wenn der Scham von Iman kommt, dann sehen wir doch unsere Baustelle. Jetzt haben wir ja aber dieses Verlangen, irgendwie anscheinend diese Neugier in uns. Dass wir irgendetwas, zwar keinen angemessenen Abstand da drin haben, aber ein Verlangen nach Wissen ist wohl da, ne? Ein Durst ist da. Jetzt, wenn einer Durst hat, trinkt er doch Trinkwasser, kein Salzwasser. Lästereien sind Salzwasser. Je mehr du davon trinkst, umso tiefer fällst du. Umso schlimmer wird es dir gehen und da ist kein Ende. Trinkwasser allerdings, du kriegst auch immer wieder Durst, aber diese sättigt. Verstehst du? Diese sättigt. Und das ist Ilm, Sohbet, da wo Allah erwähnt wird, da wo es um Islam geht, wo Rasulullah a.s. erwähnt wird. Damit müssen wir diesen Wissensdurst stillen. Einen engen Abstand dazu. Ja, zu den einen einen riesen Abstand. Ganz großen Abstand zu den schändlichen Taten, sagt Allah Ta'ala im Koran. Und zu diesen Sachen, zu Ilm, es ist die Pflicht, dieses Wissen anzueignen. Da bitte ganz nah dran klemmen. Wir kommen langsam dem Ende. Wir sind jetzt genau an dem Punkt angekommen, den ich vorher schon kurz erwähnt hatte. Und zwar geht es um den Abstand zu denjenigen, die die Wahrheit leugnen und sich über die Wahrheit lustig machen. Und zwar geht es um den Abstand zu Ahlul Bidah. Der innerliche Abstand, wie das zu funktionieren hat, haben wir schon von Salman Abi gelernt. Ja, da gerne unbedingt nochmal reinhören. Aber wir sprechen nicht über das Innerliche, sondern, wie traurig es sich auch anhören mag, das Äußerliche. Wir lernen seit Jahren hier, dass es sich für uns eine Hauptaufgabe ist, sich von diesen Gruppierungen zu distanzieren. Nicht nur innerlich. Ja. Innerlich ist eigentlich das so eine große Baustelle. Äußerlich ist ja das Einfachste, denkt man sich. Aber dann gibt es halt den Fall, ja, Bro, ich gucke, ist Lachkick so. Einfach ein bisschen lachen. Deswegen gucke ich mir die an. Entweder, also da kenne ich eigentlich nur einen Grund, weshalb man das machen würde. Und zwar, weil man sich selber höher sieht als das, was man guckt. Und indem man guckt, einfach Kibbel machen möchte. Boah, was für ein Vollidiot, guck mal, wie er redet. Der weiß nicht, eigentlich ist so. Und Kibbel ist doch eines der größten Sünden, die du machen kannst, ja? Wieso gucken wir uns diese Leute immer noch an? Wieso vergeuden wir unsere Zeit immer noch mit aber YouTubes auf TikTok? Das kann nicht wahr, ich verstehe nicht, wie oft man das noch ansprechen muss. Die innerliche Distanz, haben wir ja gesagt, ist das, was schwer ist. Und wir müssen immer noch über das Äußerliche sprechen. Immer noch sagen, yo, guck die nicht, ja? Der Anblick zu denen ist schädlich. Deren Worte sind schändlich. Mit ihnen zu sitzen ist schändlich. Nur Schaden, nur Sarar für dich. Nur. Und da gehen Stunden bei drauf. Stunden, ganze Leben gehen da drauf. Und manche wollen es einfach immer noch nicht verstehen. Da bleiben eigentlich einem nur noch die Hände gebunden. Wie soll dann der Abstand zu Ahlus Sunnah sein? Zu Ahlus Sunnah wal Jamaat. Ja, zu den Sadiqin und zur Gemeinde. Innerlicher und äußerlicher Abstand zu den Sadiqin und zur Gemeinde. Ein innerlicher Abstand zur Gemeinde zum Beispiel. Wie oft denkst du denn an die Gemeinde? Wo sind denn deine Gedanken, wenn du nicht zum Beispiel hier bist? Hier ist herbe einfach. Hier mit den Sadiqin zu sein und in der Jamaa zu sein, ist das Einfachste, was man machen kann hier. Aber es fängt an, sobald man draußen ist. Sobald man wieder zu Hause ist, in den eigenen vier Wänden ist, im eigenen Alltag ist. Was für eine Anstrengung haben wir denn in Richtung Jamaat? Ja, es heißt nicht nur Ahlus Sunnah, es ist Ahlus Sunnah wal Jamaat. Sich an einer Gemeinde zu klemmen, in einer Gemeinde zu lernen, in einer Gemeinde zu schwitzen, zu agieren, das ist, was Rasulullah und die Sahaba radiallahu anhum gemacht haben. Und was für einen Stellenwert es bei uns hat, kann jeder für sich selber entscheiden. Ja? In Jamaat ist Rahmet. Ja? Rahmet. Wie viel Wert legen wir denn auf Rahmet von Allah? Wie viel Wert legen wir denn auf Jamaat? Zu wie vielen Gebeten gehen wir? Ja? Ist das nur Jumma? Oder versuchen wir uns wirklich anzustrengen, unsere Gebete, auch wenn es nur einer am Tag ist, mit der Gemeinde zu verrichten? In Surah Taube, Vers 119, Allahu A'lam, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, fürchtet Allah und seid mit den Sadiqin, mit den Wahrhaftigen. Wie sind wir in unserem Alltag mit den Sadiqin? Wie sehr beschäftigen wir uns mit den Sadiqin? Wer sind sie überhaupt? Wie gut kennen wir sie? Guck mal, ich spreche nicht von Liebe. Da braucht sich keiner selbst hier anfangen zu betrügen, weil erst wenn wir sie kennenlernen, können wir eine Liebe entwickeln. Und wenn wir sie noch nicht mal kennen, können wir nicht von Liebe sprechen. Wie gut kennen wir sie überhaupt? Ganz einfache Frage. Wie gut kennen wir alles andere, sei es in unserem Beruf, sei es im Straßenverkehr oder sonst was? Und wie gut kennen wir die Sadiqin? Abschließend. Ein Abstand, der sehr häufig vergessen wird, vernachlässigt wird. Der vielleicht wichtigste Abstand zu all dem, weil wenn dieser nicht richtig gehalten wird, geht alles flöten. Es ist der Abstand zu dir selber. Der Abstand zu dir selber. Was für eine Erwartungshaltung hast du von dir? Ganz einfach. Erwartest du viel zu viel von dir und kommst da nicht mehr nach und machst dich immer nur fertig, sodass deine innere Alem immer nur dunkel ist? Redest dich immer schlecht? wie gut kannst du deinen Pflichten nachgehen? Ja? Vielleicht kümmern wir uns sehr viel um andere, versuchen immer, ne, ihm das Gute zu machen, ihm, er soll nicht schlecht denken, da dann nochmal hin. Kommst du deinen eigenen Pflichten nach? Machst du dir überhaupt Gedanken über deine eigenen Pflichten? Oder denkst du dir in Sohbet, boah, das hat sich herbe gut angehört, ich erzähle ihm das und er kommt dann inshallah aus Sohbet. Muss man vielleicht sich dann die Zeit nehmen und mehr für sich selber machen? Dass man sagt, tamam, dann muss ich vielleicht ein bisschen die Hizmet bei den anderen, was ich zu viel gemacht habe und mich einfach vernachlässigt habe, weil ich selber auf einmal aufgehört habe zu beten, muss ich dann vielleicht die Hizmet runterschrauben und mit mir selber erstmal arbeiten? Oder vielleicht andersrum, du beschäftigst dich nur und noch mit dir selber, eigene Karriere, sei es Dünya, sei es Akhirat, und machst keine Hizmet mehr. Ja, dann bitte den Abstand ein bisschen zu dir selber vergrößern, damit andere auch Teil davon haben können. Ja. Oder eine andere Frage, das ist so interessant, subhanallah. Ja. Wärst du mit deiner Stimme in deinem Kopf, der mit dir selber, der sich mit dir beschäftigt, wärst du mit dieser Stimme befreundet? Würdest du diese Sachen, die du zu dir selber sagst, auch anderen sagen? Und wenn ja, wie würden die reagieren? Wären sie dann noch deine Freunde oder würden sich alle von dir distanzieren? Ja, wie redest du mit mir? Ad-Dinibil. Verstehst du? Das sind ganz, ganz sensible Sachen eigentlich, weil man sich vielleicht nicht vor Augen hält, wie dunkel es werden kann, ganz schnell. Der Umgang mit sich selber sollte mit Hoffnung sein. Ja? Keine zu große Erwartungshaltung von einem selber. Damit man erstmal im Endeffekt sich selber in die Augen im Spiegel schauen kann. Eins nach dem anderen angehen. Eins nach dem anderen eingehen. Indem man sich selber diese schlechten Sachen einredet, macht man sich eigentlich sein ganzes Leben schon kaputt. Positiv denken, ja, wirklich auch Gutes einreden. Nein, aber ich schaffe das, inshallah. Ich schaffe das, ich bleibe bei meinen Brüdern. Und nicht, wie kann man schon wieder so versagt haben? Also nicht nur andere aufbauen. Wir selber haben es auch nötig, aufgebaut zu werden, auch wenn es von uns ist. Wir haben gesehen, angemessener Abstand verlängert Beziehungen. Ja? Inshallah bis Akhirat. Inshallah bis Akhirat. Es verbessert unsere Qualität untereinander. Die Qualität unserer Brüder stechen hervor auf einmal. Man kann besser für Hizmet genutzt werden. Man kann besser Hizmet machen. Dein Umfeld, deine Brüder werden wertvoll in deinen Augen, weil du den vernünftigen Abstand zu ihnen hältst und sie anfangen kannst zu lesen und einzuschätzen. Und auf einmal, überleg mal diesen Fall, du bist wirklich so mies drauf und brauchst Ruhe und du musst es niemandem sagen. Sie haben es schon verstanden. Da bist du sogar in dieser Gemeinde, wenn du allein bist, maximal zufrieden, ja? Und denkst nicht, boah, warum bin ich heute gekommen, wäre ich doch lieber zu Hause alleine geblieben und so. Nein. Weil jeder sich da mittlerweile so gut kennt und den Abstand so sehr respektiert, dass wir inshallah alle gemeinsam erfolgreicher bei Allah werden. Zum Schluss gibt es vielleicht mögliche Fragen, die man sich so stellen kann oder die, so als Westwässer, die vielleicht kommen könnten. Ey, werde ich denn vielleicht meine Liebsten mit dem Abstand kränken? Auf einmal halte ich Abstand, den ich vorher nicht gehalten habe. Natürlich nicht. Weil es ja ein angemessener Abstand ist. Verstehst du? Ein angemessener Abstand. Sie werden sich vielmehr darüber freuen. Oh ja, endlich geht der mir nicht auf den Keks so. Also, es ist Alhamdulillah, wenn die sagen, ja, endlich hat er mal ein bisschen Abstand. Komm mal jetzt einmal im Monat und nicht jeden Tag zu Besuch. Verstehst du? Die sagen, aber dann komm, meine, dann komm 10 Jahre lang. Wenn du jeden Tag kommst, komm eine Woche, komm nicht mehr. Oder werden sie mich weiterhin lieben? Ja, die werden dich erst recht dann lieben. Erst recht dann wirst du geliebt, wenn du einen angemessenen Abstand hältst. Ansonsten bist du so aufdringlich und Dings. Oder man sieht dich gar nicht mehr. Du hörst so 10 Jahre nichts mehr. Was ist das für ein Abstand? Allah Rasus. Die letzte Frage, werden sie dann auch Abstand halten? Allah, inshallah. Weil Abstand ist gut. Abstand ist wichtig. Inshallah wird das ein vernünftiger Abstand sein, den sie dann auch anfangen werden, inshallah, zu integrieren. Möge Allah uns es ermöglichen, die Sensibilität im Verhalten von Rasulullah alayhi salam zu integrieren und aufrechtzuerhalten. Möge Allah inshallah uns von den Sitzungen profitieren lassen, diesen Ramadan inshallah segensvoll und profitabel vergehen lassen und inshallah diesen Ramadan zum bislang besten Ramadan unseres Lebens machen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Mi'as-salawat.